Ja, guten Morgen, liebe Gemeinde. Freue mich heute, euch hier von hier vorne begrüßen zu dürfen. Danke auch, Eckhard, für dein Zeugnis. Sehr bewegend. Hat schon fast Angst, du nimmst mir meine Predigt. Aber sehr gut. Viele geistliche Wahrheiten, die du erlebt hast und Sachen, wo du noch am Forschen bist. Super. Dann lass uns gleich zu Anfang beten. Ja, Jesus, ich möchte danken, dass du hier bist. Herr Jesus, ich möchte bitten, dass du wirklich wirkst mit deinem Heiligen Geist. Herr, wir können nur die Worte sprechen, Herr, die du uns gibst. Und die anderen, die wollen wir nicht reden, Herr, weil wir wollen alles zu deiner Ehre tun. Wir wollen dich groß machen, wir wollen dich verherrlichen, Herr. Herr, wir von uns allein können nichts geben, aber du kannst alles tun, Herr. Du kannst aus unseren 5 Broten und 2 Fischen viele Tausende ernähren, Herr. Und wir schauen auf dich, wir vertrauen auf dich. Und Herr, ich möchte dich bitten, dass angesichts der Predigt, die wir jetzt haben, Herr, wo es um Lobpreis angesichts der Schöpfung geht, dass wir einfach begeistert werden, noch mehr uns begeistern für deine Schöpfung, für deine wunderbaren großen Werke, Herr, und dich dann umso mehr preisen, Herr. Herr, ich möchte bitten, dass das Einzug in unser alltägliches Leben findet. Amen. Ja, ich möchte eigentlich gleich mit einem schönen Psalmwort in die Predigt starten, und zwar Psalm 19, die Verse 2 bis 4. Ihr könnt gerne die Bibel dazu aufschlagen. Ich werde gleich 2 Übersetzungen vorlesen. Eine, die erste ist etwas leichter zu verstehen, die zweite finde ich etwas feierlicher. Also jetzt nach der neuen Genfer Übersetzung. Die Himmel verkünden die Herrlichkeit Gottes und das Himmelsgewölbe zeigt, dass es das Werk seiner Hände ist. Ein Tag erzählt es dem anderen und eine Nacht gibt es der anderen weiter. Sie tun es ohne Worte, kein Laut und keine Stimme ist zu hören. Neue Genfer Übersetzung, jetzt die Elberfelder. Der Himmel erzählt die Herrlichkeit Gottes und das Himmelsgewölbe verkündet seiner Hände Werk. Ein Tag sprudelt dem anderen Kunde zu und eine Nacht meldet der anderen Kenntnis. Ohne Reden und ohne Worte, mit unhörbarer Stimme. Also ich habe diese Verse ausgesucht, weil ich die so feierlich finde. Gar majestätisch. Wessen Herrlichkeit wird schon vom Himmel und des Himmelsgewölbe gepriesen, als nur die unseres Gottes. Nicht nur Tiere und Pflanzen können sich nicht zurückhalten, Gott zu loben und zu preisen. Selbst die Himmel und die Himmelsgewölbe können es nicht. Sie tun es Tag und Nacht. Und sie tun es, wie es heißt, ohne Rede und ohne Worte, mit unhörbarer Stimme. So will ich auch jetzt erstmal keine weiteren Worte verlieren, um dann Natur auf ihre Weise Zeugnis oder von Gott zeugen zu lassen und seiner wunderbaren Schöpfung. Wir sehen jetzt ein kurzes 3-minütiges Video. Gewaltig und so farbenfroh. Ich stand schon so vor vielen unfassbar schönen Orten. Von manchen konnte ich mich kaum losreißen. Ich war gebannt von diesem wundervollen Blick. Es war einfach nur atemberaubend. Die wundervollsten Worte wären nicht fähig gewesen, diese Schönheit auch nur annähernd zu beschreiben. Man wollte sich die Augen wachreiben, weil es zu schön war, um wahr zu sein. Ich war da manchmal an diesen Orten und habe mir gedacht, wie will man nur glauben, dass das aus Zufall entstanden ist? Das kann man doch nicht ernst meinen. Nein, sowas kann nur Gott selbst geschaffen haben. Schon bei Gemälden geben die verschiedenen Maltechniken, Malwerkzeuge, Leinwand oder bevorzugten Motive Aufschluss über den Künstler. Diese Kreativität, Perfektion und unerreichte Schönheit kann auf keinen Fall ein Zeugnis menschlichen Schaffens sein. Auch nicht ein Produkt vieler aufeinanderfolgender Zufälle. Sie sind vielmehr ein unbestreitbares Argument für einen unendlich weisen und majestätischen Gott. Er hat mithilfe seiner unglaublich großen Schaffenskraft und Liebe fürs Detail diese wundervolle Welt geschaffen. Die Schöpfung kann man im Grunde auf zwei Arten betrachten. Erstens auf die rational-kognitive Weise und zweitens auf die sinnlich-emotionale Weise. Oder wie ich auch ganz typisch als Theologe behaupten würde, sowohl als auch. Für die Freunde der Mathematik und der Logik jetzt die rational-kognitive Weise. Die Welt ist unbeschreiblich komplex. Das ist gut zu sehen bei der Wahrscheinlichkeit für die zufällige Entstehung von Leben. Robert Shapiro, ein Chemieprofessor in New York und DNS-Experte, berechnete die Wahrscheinlichkeit der zufälligen Entstehung einer einzigen Bakterie. Aber man muss wissen, dass diese Bakterie 2000 Proteintypen in sich enthält. Und die müssen sich erstmal finden, damit eine Bakterie, das primitivste Leben, entsteht. Tja, und bei der Wahrscheinlichkeit hat es mir da wirklich die Schuhe ausgezogen. Die Wahrscheinlichkeit liegt bei 1. Aber vor dieser 1 stehen 4000 Nullen. Ich habe das mal versucht. Ich habe überlegt, ob ich es auf dem Blatt irgendwie darstelle, aber ich hätte, glaube ich, mehr als zwei Seiten nur Nuller mit ganz komischen Zeilenabständen, ganz klein und ganz kleiner Schriftgröße. Unvorstellbar. Ich will es euch mal für die Mathematiker ein bisschen so beschreiben. Ja? Wenn man 50 Nullen vor der 1 hat, dann redet man schon in der Mathematik, die ja sehr, sehr genau ist, von einer Nullwahrscheinlichkeit. Jetzt haben wir aber nicht 50 Nullen, sondern 4000 Nullen. Und wir reden von der primitivsten Form des Lebens. Wir reden nicht von einer Eintagsfliege oder einer Ziege oder gar einem Mensch, sondern von einem Bakterium. Ja? Oder nur so mal am Rande. In der rechten Ellbogenbeuge haben Wissenschaftler über 3600 verschiedene Bakterientypen gefunden. Insgesamt gibt es um die 10.000, aber wir haben hier bei der Wahrscheinlichkeit von einer geredet. Zweiter Punkt. Die Schöpfung ist ein riesiges Puzzle. Das Leben ist nicht nur unglaublich komplex, es ist auch unheimlich vielteilig. So besteht zum Beispiel ein Mensch aus 100 Billionen Zellen. Und darüber kann sich überhaupt keiner eine Vorstellung machen, was 100 Billionen ist. Aber man hat es mal versucht, wieder hier für die Logiker, man hat versucht, die Zellen aneinander zu reihen, diese ganz, ganz kleinen Zellen, aneinander und aneinander. Und man denkt ja, das sind ja so klein, du kannst ja nicht mal unter dem Mikroskop richtig sehen. Wie groß könnte das sein, was für eine Distanz und wie weit müsste man laufen? Müsste man von hier, von Osnabrück bis nach München oder alles Quatsch, hier. Und zwar, wenn man diese 100 Billionen Zellen aneinander fügt, könnte man die Distanz von der Erde zur Sonne überbrücken. Aber nicht einmal, sondern gleich 1000 Mal. Aber für einen Menschen auch nur. Ja? Also wir müssen uns mal vorstellen, wie gigantisch die Schöpfung ist. Wie unglaublich riesig. An der unbeschreiblich großen Artenvielfalt ist das auch zu erkennen. Laut seriösen Schätzungen gibt es etwa 8,7 Millionen verschiedene Arten. 6,5 auf der Erde, 2,2 Millionen etwa im Wasser. Und wir sind jetzt im Jahr 2017, aber viele kennen wir davon noch nicht. Wir kennen nur einen Bruchteil des Puzzles. Also laut Schätzung kennen wir gerade 10% dieser 8,7 Millionen Arten. Die anderen sind noch nicht entdeckt und katalogisiert. Erst 10% sind ganz sicher entdeckt. Große Flächen unserer Erde kennen wir auch nicht. Wir kennen sie nur von unseren Satellitenaufnahmen. Wir können zum Beispiel nicht sehen, was unter dem Regenwald, ihr wisst, ich komme aus Brasilien, wir haben den größten Regenwald der Welt. Wir können nicht sehen, was unter den Laubdächern passiert, was da auf dem Boden ist, was da kreucht und fleucht. Wir sehen von oben die Laubdächer von den Satellitenaufnahmen, aber unten, da sehen wir nichts. Da ist es oft so tief, der Dschungel und Urwald, da muss man viele hunderte, zum Teil tausende Kilometer fahren, um da vorzustoßen durch dichtes Unterholz. Auch die Steilwände erscheinen bei den Satellitenaufnahmen nur so als mehr oder weniger dicke und dünne Striche, weil wir ja von oben drauf schauen und nicht sehen können, was auf der Seite liegt. Also, wir kennen nur einen Bruchteil des Puzzles. Viele Tier- und Pflanzenarten sind noch unentdeckt. Ganz zu schweigen vom Meeresboden, da kennen wir die Oberfläche des Marses besser als den Meeresgrund. Wir haben keine Ahnung, wie wunderbar die Welt ist. Römer 1,20 sagt, seit der Erschaffung der Welt sind seine Werke ein sichtbarer Hinweis auf ihn, den unsichtbaren Gott, auf seine ewige Macht und sein göttliches Wesen. Die Menschen haben also keine Entschuldigung. In der Antike oder Mittelalter wussten die Menschen viel weniger von dem gigantischen Ausmaß der Schöpfung. Aber sie wussten eins, so ein Wunderwerk kann nur ein Gott oder manche Polytheisten haben gesagt, viele Götter geschaffen haben, aber auf keinen Fall ein Produkt des Zufalls oder irgendwie aus Menschenhand sein. Nicht ein Weiser der Antike ist bekannt, der gesagt hat, oh, das war zufällig, das war ein reiner Dominoeffekt, der auf einmal diese viele Millionen Arten ins Leben gerufen hat. Da kam keiner drauf. Auf einmal meinen wir, es könnte irgendwie zufällig sein, weil wir offensichtlich Gott aus all dem ausklammern wollen. Und wir sehen an der Wahrscheinlichkeit, wie unwahrscheinlich das ist oder wie eigentlich gar nicht wert, darüber zu reden. Wie oft stand ich schon total ehrfürchtig vor großen Alpenbergen, vor den Steilwänden. Hier, das ist das Zugspitzmassiv, jetzt in den Wolken verdeckt. Vor 12 Jahren war ich oben. Da kriegt man Ehrfurcht vor der Majestät Gottes. Wenn man sich vorstellt, das ist das Zugspitzmassiv, ne? Der Mount Everest, der ist 3-mal so groß, den kann man 3-mal übereinander setzen und dann kommt man erst auf diese 8.848 Meter, ja, ist unglaublich. Oder vor malerischen Stränden in Brasilien. Haben wir noch ein Bild? Okay. Dann, oder auch vor traumhaft schönen Tropenwäldern. Warte nur ganz kurz. Ja, sind wir schon ein bisschen weiter. Es kommt eigentlich gleich nach den Alpenwinden. Ah, das war eine Insel da. Da musste ich 2-mal mit dem Motorboot fahren und zwar einmal mit dem Schnellboot 40 Minuten, 70 Kilometer raus und einmal dann nochmal mit einem kleinen Boot, bis ich hier so einen ganz abgelegenen, total, beinahe, also es gibt da fast unberührte Strände, aber wirklich, da war ich fast der einzige Touri da. Es war unglaublich schön. Brasilien, Ilha Grande. Ja. Oder traumhaft schönen Tropenwäldern, das wäre das nächste Bild. Es kommt mit dem Licht ein bisschen schlecht raus. Ist auch nur mit meiner Handykamera geschossen. Aber das ist, sind die großen subtropischen Wälder um Rio de Janeiro rum. Unglaublich schön. Oder unvergesslich auch die Iguazu-Wasserfälle. Sind die größten und wasserreichsten der Welt. Auf einer Front von 3 Kilometer stürzen da 275 Wasserfälle runter. Das kann man sich nicht vorstellen. Die Bilder, die stehen der Wirklichkeit wirklich weit hinterher. Aber da bekommt man einen Vorgeschmack auf die Macht Gottes. Okay, jetzt, genau, jetzt noch für die Abenteurer und Wanderlustigen. Also die sinnlich-emotionale Weise. Ich persönlich liebe es, draußen in den Wald zu gehen, in den Park und da meinen Gebetsspaziergang zu machen. Für mich sind das die königlichen Palästgärten. Da treffe ich meinen Freund und König. Ich freue mich, ihn zu treffen und er sehnt sich noch viel mehr, mich zu treffen, weil er mich unendlich liebt. Nichtsdestotrotz fühle ich mich diesem gigantisch majestätischen Gott da ganz nah. Geht es euch vielleicht auch so? Er ist der Schöpfer all dessen, was ich wahrnehme. Und ich nehme so viel wahr. Ich spüre den leichten Wind, der mir wohlwollend durchs Haar fährt, die Sonne, die mich blendet und mit ihren Strahlen mein Gesicht wärmt. Ich rieche die wohlduftend blühenden Obstbäume und Gräser. Wunderschön zu hören sind auch die Vögel, die Gott zur Ehre singen. Ich sehe, wie die Bienen ganz sorgsam Blüte für Blüte bestäuben und farbenprächtige Schmetterlinge an mir vorbeifliegen. Dankbar genießen, das ist auch eine Form des Lobpreises. In dieser Schönheit und Idylle erkenne ich Gottes Kreativität, seinen Sinn für Schönheit und seine Liebe fürs Detail. Die Liebe fürs Detail scheint mir zu zeigen, dass er alles liebt, was er geschaffen hat. Tatsächlich alles. Und so auch mich. Kennt ihr das? Ja, ich gehe wirklich gerne raus für meinen Gebetsspaziergang, weil ich merke, dass ich in den eigenen vier Wänden oft recht selbstzentriert bin. In meinem Zimmer ertappe ich mich oft, wie ich bete für mich, für meine Situation, auch für meine Freunde, aber es ist alles so, was um mich herum passiert. So. Aber wenn die Wände gleich links und rechts von mir sind, da passiert nicht so viel um mich herum. Ja? Dann bin ich ziemlich mit mir selbst beschäftigt. Auch wenn das nicht nur Bittgebete sind, sondern auch immer wieder Dankgebete. Trotzdem habe ich da Gottes Schönheit da längst nicht so vor Augen, als wenn ich draußen in seiner wundervollen Schöpfung bin. Draußen begeistert mich einfach Gott mit seinen wunderbaren Werken. Ich bestaune sie, bewundere und in dieser Zeit, da muss ich ihn einfach loben. Da muss ich ihn einfach preisen. Und es ist mir klar, dass dieser Schöpfer noch viel größer sein muss als das, was er selbst geschaffen hat. Zum Loben und Ehren kommt tiefe innerliche Freude und Erfüllung. Ich merke, wie ich ihn immer mehr liebe und meine Beziehung zu ihm wächst, weil ich seine wunderbaren Werke sehen darf. In dem Moment ahne ich, dass ich gerade das tue, zu dem ich bestimmt bin, Gott in meinem Leben zu ehren. Zeitnah darf ich erkennen, wie geliebt und gesegnet ich bin. Schließlich ist jeder Einzelne einzigartig und besonders von ihm geschaffen. Alles, was wir sind und haben, kommt letztlich von ihm. Jeder neue Morgen, jeder Atemzug und alles, was wir im Kühlschrank haben. Und auch alles andere ist ein gütiges Geschenk Gottes. Auch fühlen, riechen, hören, sehen, schmecken, denken, entscheiden können wir nur, weil Gott uns die Sinnesorgane und die Gliedmaßen dazu gegeben hat. Wie könnten wir ihn da nicht für all das loben? Aber was bedeutet eigentlich loben? Jemand zu loben, zu lobpreisen, bedeutet, jemand für das Vollbrachte zu bewundern. Ja, gar zu ehren und zu rühmen. Ehren und rühmen geht deutlich über das Anerkennen der Leistung hinaus. Es bedeutet, jemand für das Geleistete zu erheben. Wenn man jemand ehrt, betrachtet man einerseits das Geleistete ganz begeistert, andererseits begegnet man auch dem Vollbringer ganz ehrfurchtsvoll. Der das kreiert hat, sollte nicht nur für das gelobt sein, was er geschaffen hat, sondern auch für das, was er ist, der Schöpfer des Himmels und der Erde. Es ist klar, dass wir nicht annähernd imstande sind, ihm den Lob zu bringen, den er gebührt. Wir sind ja schon oft von diesen unglaublich schönen Landschaften überwältigt, wo wir nach Worte ringen. Um wie viel mehr müssen wir um Worte ringen, um Gott zu loben und zu preisen. Aber wir dürfen es in unserer Einfachheit tun und Gott liebt es, er schätzt das. Hierfür sind auch die Psalmisten uns ein gutes Beispiel. Ein Psalm, also ein Gebet in Gedichtsform, der sich besonders mit der Schöpfung auseinandersetzt, ist Psalm 104. Ein wunderbares Beispiel für Lobpreis. Wir wollen den Psalm lesen und ich möchte euch bitten, euch das auch so vor Augen zu malen. Ja? Ich merke, Ich erkenne Gottes wunderbare Schöpfung und erlebe sie, wenn ich mir vorstelle, was da passiert. Wenn ich tief in die Blüte hineinschaue, wo die Biene alles in Miniatur bestäubt. Und da auf einmal erkenne ich die Größe Gottes in dieser Detailverliebtheit. Und wenn ich mir das vorstelle, dann bewegt es mein Herz. Wenn ich so im großen Überblick darüber nachdenke, dann bleibt es öfter auch mal kalt. Okay. Er hat den Mond gemacht zur Zeitbestimmung, ab Vers 19. Er hat den Mond gemacht zur Zeitbestimmung. Die Sonne kennt ihren Untergang. Du bestellst Finsternis und es wird Nacht. In ihr regen sich alle Tiere des Waldes. Die Junglöwen brüllen nach Raub. Sie fordern von Gott ihre Speise. Geht die Sonne auf, ziehen sie sich zurück und lagern sich in ihren Verstecken. Der Mensch geht aus an sein Werk, an seine Arbeit bis zum Abend. Wie zahlreich sind deine Werke, Herr? Du hast sie alle mit Weisheit gemacht. Die Erde ist voll deines Eigentums. Da ist das Meer groß und ausgedehnt nach allen Seiten. Dort ist ein Gewimmel ohne Zahl, Tiere klein und groß. Da ziehen die Schiffe einher, der Leviathan, den du gebildet hast, um mit ihm zu spielen. Sie alle warten auf dich, dass du ihnen ihre Speise gibst zu seiner Zeit. Du gibst ihnen, sie sammeln ein. Du tust deine Hände auf, sie werden gesättigt mit Gutem. Du verbirgst dein Angesicht, sie erschrecken. Du nimmst ihren Lebensatem weg, sie vergehen und werden wieder zu Staub. Du sendest dein Lebenshauch aus, sie werden geschaffen. Du erneuerst die Flächen des Ackers. Soweit erstmal. Sind das nicht tolle Entdeckungen, die der Psalmist hier so liebevoll und poetisch beschrieben hat? In den Versen 19 bis 20 wird Gott als der gepriesen, der die zeitliche Ordnung auf Erden eingesetzt hat. In diesem Zwecke schuf er den Mond und richtet die Sonne so ein, dass sie auch rechtzeitig untergeht. Du bestellst Finsternis und es wird Nacht. Das bedeutet nichts anderes, als die Schöpfung gotthörig ist. Er hat alle Lebewesen im Blick, selbst die Nachtaktiven. Alle Lebewesen sind auf Gottes Versorgung angewiesen. Da machen die mächtigen Löwen keine Ausnahme. Wäre das nicht krass? Stellt euch mal vor, das Brüllen der Löwen tatsächlich eine Form der Kommunikation mit Gott ist. Sie fordern ihre Speise. Wir reden immer von den Vögeln, die Gott zum Lob singen, aber hier vielleicht die Löwen, die brüllen, Gott zur Ehre, seine majestätische Natur anbeten und erbitten ihre Speise. Gott hat gar zeitlich geregelt, dass Raubtier und Mensch sich möglichst selten über den Weg laufen. Sie werden nicht füreinander zur Bedrohung werden. Naja, leider manchmal doch ein bisschen zu häufig, aber eher von menschlicher Seite. Der Vers 25 feiert die Ausmaße des Meeres und die in ihr lebende Artenvielfalt. Die Größe Gottes wird auch daran ersichtlich, dass er mit dem Leviathan wie mit einem Kätzchen spielt, wie wir mit einem Kätzchen spielen. Ja, was ist der Leviathan? Manche würden jetzt gleich am liebsten das Bibellexikon aufschlagen. Ist nicht so ganz 100% klar, aber es könnte so ein großes Nilkrokodil sein. Das, nach den Beschreibungen in Hiob könnte das so das eigentlich am besten treffen. Und zudem scheint das Gott mit dem Leviathan zu spielen auch noch Freude zu machen. All die Tiere wissen, dass ihre Nahrung von Gott kommt. Wie oft vergessen wir das? Der Psalmist beobachtete, dass die Tiere letztlich mit dem sättigen, was Gott ihnen gegeben hat. Darin besteht hier das Lob, dass egal ob die Tiere sammeln oder jagen, es letztendlich aus der großzügigen Hand Gottes entspringt. Darüber hinaus ist der Herr, durch den jedes Leben seinen Anfang und sein Ende findet. Allein das dankbare Wahrnehmen des göttlichen Handels ist schon Lobpreis. Das Beschreiben, wie Gott in unserer Welt wirkt, ehrt ihn schon. Man kann dies poetisch in Form eines Psalms oder Gedichts tun. oder es auch in ein Lied verpacken. Doch egal, wie man es verarbeitet, man muss es zuvor beobachtet haben. Und bewundert muss es werden. Geht man raus in die Natur, kann man es kaum übersehen. Deshalb will ich euch Mut machen, die wundervolle Natur zu entdecken. Lasst Gottes wunderbare Schöpfung nicht einfach unbeachtet links liegen. Selbst die kleinsten Details weisen auf Gott, den Schöpfer, hin. Betrachtet und genießt sie. Gott hat so viel Schönheit in die Natur hineingelegt. Er möchte, dass wir uns daran erfreuen und sie genießen. Lasst uns doch mal kurz innehalten und überlegen, wo wir das letzte Mal die Schöpfung so richtig genossen haben. Vielleicht hattest du einen traumhaft schönen Urlaub am Meer oder in den Bergen. Vielleicht hast du schon einige unbeschwerte Frühlingstage dieses Jahr gehabt und erleben dürfen. Vielleicht genießt du aber auch seit Kurzem das Vogelgesang beim morgendlichen Frühstück. Ganz sicher haben wir unendlich viele Gründe, Gott für seine atemberaubende Schöpfung und seiner selbst zu preisen. Und das wollen wir später zusammen in dem vor uns liegenden Lobpreiszeit tun. Lasst uns nach dem Abendmahl Gott mit ganzem Herzen preisen. Amen.